Seelenfutter-Folge 200, das Jubiläum. Von einem pickenden Pfarrer, von lesenden Sternen und von der Bitte am Fahrbahnrand. Gedichte von Michael Krüger, Else Lasker-Schüler und Heinrich Detering.
Nach einer Stunde war alles vorbei. Draußen lag ein unerwartet helles Licht über dem See und ein Wind kam auf.
Jubiläum heißt ja bei uns immer, dass wir einen Gast haben. Die Stimme habt ihr gerade schon gehört. Schön, dass ihr alle dabei seid bei unserer 200. Seelenfutter-Folge. Ich kann die Zahl selber kaum glauben. Ich stelle uns kurz vor, wie immer, mein Podcast-Freund Friedemann Magor, Pastor aus Husum. Ich bin Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die stellst du jetzt vor, Friedemann. Wir stellen uns hier gegenseitig Gedichte vor, wir stellen Bibelworte dazu. Diesmal zu dritt. Friedemann, wer ist dabei?
Ja, zu dritt, weil, tada, dieses Festchen ansteht. Ich habe hier ein Glas mit richtig lautem Mineralwasser neben mir stehen,
ne?
Weil ich es ja krachen lassen will. Zusammen mit dir, Susanne, und mit Thomas, Thomas Hirschüffel. Wunderbar, dass du dabei bist. Wir freuen uns riesig.
Hallo. Ich freue mich auch sehr.
Hallo.
Thomas, du irgendwo in Hamburg, in irgendeinem Zimmer, wir können uns nicht angucken, aber ich bin extrem Ohr, zu hören, was du uns gleich erzählst. Ich will dich vorstellen, weil es ein paar Leute gibt, die haben deinen Namen vielleicht noch nicht gehört. Und dann kann man das ein bisschen einordnen. Du bist ein Kollege und Freund, lebst in Hamburg, hast in diesem Jahr Geburtstag. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht verraten. Aber es ist ein Runder, oder?
Ja, nee.
Und hast mir erzählt, du bist im Wald, in einem Wald bei Hamburg aufgewachsen mit Hunden. Das setzt sofort Fantasien frei. Aber es war nicht schlecht, oder?
Nee, es war nicht schlecht und es gab auch vereinzelt Menschen im Wald,
ja,
mit denen ich groß geworden bin. Es war kalt und es war auch dunkel und
eine kurze Nachfrage, muss mir noch gestattet sein.
Das ist einfach ein Haus am Waldrand, was später zugebaut wurde von einer Siedlung. Aber man musste nur über die Straße gehen, es gab keine Laternen, es war stockdunkel und dann war man direkt im Wald und sah gar nichts mehr.
Ja.
Wunderbar.
Dann habe ich noch von dir erfahren, du warst gerne und neugierig in der Schule, allerdings nur bis du 12 warst und dann war es irgendwie blöd. Was aber geblieben ist, ist eine Neugier für die Welt und bist vielseitig verbunden in ganz vielen Kontexten als Kaufmann und als Therapeut und als Theatermensch und als Pastor. In dem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt, als Fotograf, was ich sehr besonders finde, also mit so einem genauen Blick und der Gabe, Worte und Motive so aufzustellen wie ein Bühnenbild, das finde ich spannend. Hast lange ausgebildet, fortgebildet, Gottesdienstinstitut der Nordkirche. Warst du auch zusammen mit Anne Gideon, die hatten wir Weihnachten bei uns zu Gast. Guck, so klein ist die Welt.
Ja.
Und jetzt bist du im Ruhestand, was auch immer das bedeutet. Und unser Gast bei der 200. Folge, wow. Schön, herzlich willkommen, Thomas.
Danke.
Du hast uns ein Gedicht mitgebracht von Michael Krüger und ich sag euch, Leute, das sind heute drei richtig tolle und auch ein bisschen knackige Gedichte. Und magst du uns ein bisschen was vielleicht zum Dichter, zum Autor sagen und uns so ins Gedicht reinbringen?
Ja, also der Michael Krüger ist ein alter, gediegener Herr, 80 Jahre alt, im Hauptberuf Verleger. Er hat viel dafür getan, dass andere im Hansa Verlag und auch sonst wo bekannt wurden. Und er kennt, glaube ich, alle Lyriker dieser Welt, mindestens. Und hat selber auch immer wieder geschrieben, auch Erzählungen. Und ich finde, ich bin auf ihn gestoßen bei einer Lesung und mochte sehr die Beiläufigkeit, den fast lakonischen Ton, wichtige Momente, also Herzensmomente einzufangen, festzuhalten und mit einem fast chinesischen Pinselstrich zu greifen. Das hat mir sehr eingeleuchtet und ich glaube, dass dieser Mensch andere imstande ist, groß zu machen und dabei auch selber, ohne aufdringlich zu sein, auch selber groß zu sein. Also so eine Mischung hat dieser Mann drauf. Das finde ich toll.
Cool.
Sehr schön.
Magst du uns das Gedicht
zeigen? Ja, ich lese euch das Gedicht. Das heißt Brief. Gestern Abend ging ich, bitte frag nicht warum, in die Kirche im Dorf. Hockte mich bibbernd zwischen die alten Leute in eine der engen Bänke und bewegte meine Lippen, als hätte ich mitzureden. Es war ganz leicht. Schon nach dem ersten Gebet, wir beteten auch für dich, wuchs mir die Maske des Guten übers Gesicht. Vorne pickte der alte Pfarrer, ohne eine Lösung zu fordern, wie ein schwarzer Vogel lustlos im Evangelium, schien aber nichts zu finden, uns zu verführen. Kein Leitfaden, kein Trost. Nach einer Stunde war alles vorbei. Draußen lag ein unerwartet helles Licht über dem See und ein Wind kam auf, der mich die Unterseite der Blätter sehen ließ.
Ein herausfordernder Text. Vielen Dank. Wunderbar. Auch fast eine Kurzgeschichte.
Wahnsinnsendung.
Ja, Wahnsinnsendung. Fast eine kleine Kurzgeschichte, die Michael Krüger hier zu Papier bringt. Warum hast du uns die heute mitgebracht, Thomas?
Ja, es ist so als Gedicht, wie ein Gedicht geschrieben, aber es sind im Grunde geraffte Miniaturen. So. Es reimt sich ja auch nicht und so. Und darum geht es auch nicht. Sondern es geht um eine Pointe. Es geht um Paradoxien. Und es geht um eine Fremdheit. Also ein Mensch geht in die Kirche und man spürt, dass es nicht sein gewohnter Ort. Aber er sucht diesen Ort auf und er hat schon auch da, er würde ja da nicht hingehen, wenn er da nicht ein bisschen was wollte. Und diese Annäherung eines Menschen an die Kirche oder an den kirchlichen Ritus, die hat mich interessiert und sie hat mich auch beruflich interessiert. Sie interessiert mich, weil ich selber mit Kirche nicht groß geworden bin. Ich selber bin so in Kirchen gegangen, früher, gelegentlich, bis ich 20 war und hatte dasselbe Befremden, dieselben Fragen. Aber irgendwas hat mich doch auch immer wieder dahin gezogen. Aber nichts hat mich da verbunden, bis ich 20 war. Das verbindet mich wiederum mit ihm hier. Und ich verstehe sehr genau dieses Gefühl, da so reinzugehen und zu gucken, was ist hier, ist da noch was oder ist da schon was? Und dann überrascht zu werden. Auf eine spezielle Weise. Darüber reden wir ja nochmal im Detail jetzt.
Ganz, ganz sicher. Also dieses, das erste Stück, die erste Strophe vielleicht, von dem Eintreten in die Kirche, da hockt sich jemand bibbernd zwischen die alten Leute in eine der engen Bänke. Das klingt alles überhaupt nicht kommod. Da ist ein Fremdeln, da ist ein Frösteln. Aber irgendwie geht's. Also es geht ganz gut und bewegte meine Lippen, als hätte ich mitzureden. Es war ganz leicht. Ich finde, das ist eine sehr schöne Formulierung für so ein sich annähern. Also das ist keine tiefe Verbindung, aber auch keine Abscheu, sondern irgendwie geht's. Ich kann da
kostet
sein.
Kostet keine Überwindung, ne? Sich dorthin zu setzen, auch wenn man sich noch ein bisschen fremd fühlt. So gehe ich mit ihm da rein und setze mich in diese Bank, ohne mich überwinden zu müssen, aber auch nicht mit dem Gefühl, dazuzugehören.
Ja, es ist ein Zwischenzustand. Er wird eingefädelt und fädelt sich ein. Beides ist, hat was Aktives und es hat was Passives. Und ich kenne dieses Gefühl auf die Sekunde. Also ich kenne das genauso.
Es ist in dieser Halbdistanz, ich stock auch bei dieser Eingangsformulierung, gestern Abend ging ich, bitte frag mich nicht warum. Also ohne so eine dramatische Absicht, eine gewisse Absichtslosigkeit und Beiläufigkeit. Du hattest das als ein schriftstellerisches Element von Michael Krüger im Ganzen beschrieben, aber ich finde hier das faszinierend, wie jemand da so reingerät eigentlich eher.
Ja. Genau. Und das durchzieht ja das Ganze. Das Ganze, er ist beteiligt, unbeteiligt.
Was mich sehr fasziniert dann in der zweiten Strophe, ist der erste Satz ebenfalls mit einem Einschub, genau wie bei der ersten, schon nach dem ersten Gebet. Wir beteten auch für dich. Das finde ich schon beeindruckend, weil wenn er da zufällig hineingerät und sich noch nicht so ganz gemein fühlt mit denen er dort auf der Bank sitzt, dennoch keine Überwindung braucht, aber dann bei dem ersten Gebet schon für jemanden betet. Wir beteten auch für dich. Also da ist dann in diesem Gebet, in diesem Moment schon direkt offensichtlich beim ersten Mal etwas geschehen, wo er jemanden, an den er sich ja richtet, inkludiert, also mitnimmt. Und dann geht der Satz.
Ja, das ist ja, das gibt's ja. Ich meine, es gibt's ja, dass offiziell für Leute draußen gebetet wird. Also Kranke oder für Leute, die trauern oder irgend sowas. Und sowas.
Aber ein starkes Wir. Also das Wir überrascht schon. Ja. Vorher war es so, die machen da was und ich tue mal so, als wäre ich einer von ihnen und dann gibt's ein Wir.
Und dann geht der Satz noch weiter und da möchte ich auch gerne wissen, Thomas, wie du dazu stehst. Wuchs mir die Maske des Guten übers Gesicht. Und ich bleibe ja an dem Begriff Maske hängen, weil die Maske für mich so etwas künstlich Bewegliches und Unbewegtes ist. Etwas, was ich mir aufsetzen und abnehmen kann und was nicht unbedingt mein Inneres spiegeln muss. Also ich verknüpfe damit nicht nur positive Gedanken. Wie erklärst du dir diesen Ausdruck?
Ja, ich glaube, das ist bewusst ambivalent gehalten. Also die Maske ist eben nicht das eigene. Die Maske hält man sich vor und ist dann für eine Weile jemand anders. Also die Maske kann auch Energien innen freisetzen, indem man, die Maske ist nicht nur, wie wir immer denken, du bist nicht authentisch oder du bist nicht du selbst, sondern eine Maske kann auch schützen und kann einen verwandeln für eine bestimmte Zeit. Die hat auch eine Möglichkeit.
Immerhin ist es ja die Maske des Guten.
Das Maske des Guten und sie zeigt eben, es ist nicht, kommt nicht aus ihm, es kommt auch nicht, es wird auch nicht injiziert in ihn, dass es seine Blutbahn durchläuft und er ist jetzt ein Guter, so auch nicht, sondern es ist ein Ankleiden, es ist ein man nimmt wie ein Kleid, das man vorsichtig anzieht, das einem angezogen wird und das man ausprobiert.
Und mit dem man nicht unbedingt was vorgaukeln muss. Also das wäre sozusagen meine Assoziation dabei gewesen. Ich gaukle jetzt etwas vor, was eigentlich gar nicht ist, sondern es ist eher, für dich ist es eher eine Möglichkeit, wie es auch sein könnte.
Genau. So wie man sich vor den Spiegel stellt und verschiedene Sachen ausprobiert und sagt, ach, siehst du mal, so sehe ich und so sehe ich aus. Ach, und man entdeckt dann an sich Seiten, die man vorher nicht kannte. Ja.
Und sehr genau formuliert von Michael Krüger, also es steht da nicht und da hielt ich mir die Maske vors Gesicht, sondern sie wuchs mir.
Ja, es ist organisch.
Und auch das in einer Weise absichtslos, da habe ich nichts zu gemacht, sondern es passierte mir.
Ja, und das witzigerweise finde ich das Glaubwürdigste daran, also sich selbst dabei zuzugucken, wie es mit mir geschieht. Das finde ich, das glaube ich alles sofort. Auch weil ich es selber kenne, aber auch weil es ist einfach sehr präzise fokussiert.
Ja, schön.
Es entspricht
dieser.
Er hat keine Absichten. Und der Pfarrer, ja, das erfahren wir ja auch gleich, hat auch keine Absichten. Und die da auch noch sitzen, haben auch keine Absichten. Und das Gesamtarrangement hat etwas in sich, was es in sich hat. Und das finde ich das eigentlich Spannende.
Ja. Ja. Mhm, das stimmt. Wobei der alte Pfarrer da schon eine relativ tragische Nummer ist. Ja, also das ist, finde ich, ein
ja, aber was, wenn das jetzt ein begnadeter Prediger wäre und er hätte sie alle überzeugt und sie wären auf den Bänken aufgesprungen und hätten alle
so was wollen wir nicht wissen. Ja, genau.
Ob das besser gewesen wäre. Also.
Nee, aber ja.
Na, für diese Absicht des Gedichts oder für die Beschreibung der Absichtslosigkeit braucht es eigentlich einen Pfarrer, der einfach nur sein Ding macht.
Und der lustlos im Evangelium liegt und nichts findet, um
es ist fast trotzdem notwendig.
Und trotzdem, also mir sticht das ins Herz, weil diese Lustlosigkeit und dieser ganze Gestus mich schon auch provoziert. Es ist ein wahnsinniger Kontrast zu dem, was in dem ersten Gebet passiert. Da wächst mir die Maske des Guten übers Gesicht. Und der dafür eigentlich eine Rolle hat, pickt wie ein schwarzer Vogel lustlos.
Ja, der verstärkt das ja auch noch mit dem letzten Satz. Kein Leitfaden, kein Trost. Also er lässt sie völlig, eigentlich, wenn man ehrlich ist, fast völlig ratlos zurück. Die er da auf den Bänken findet. Ja.
Richtig, genau. Da ist nichts zu ernten. Und zwei starke Worte, also wie ein schwarzer Vogel lustlos und erschien nicht zu finden, uns zu verführen. Also, dass da eigentlich eine unglaublich dynamische und vielleicht sogar erotische Komponente drin ist, über das Evangelium zu sprechen, weil es mitreißt und Passion sozusagen das ganze Herz ergreift.
Ja, und weil so ein Seltengänger, der hat ja, man geht ja dann hin und guckt, ja, was gibt's denn heute im Angebot? Ist vielleicht was dabei?
Ja.
Also diese leise Erwartung hat man, glaube ich, wenn man auch nicht da oft hingeht, denkt man auch vielleicht, ich gebe die Sache doch mal eine Chance. Und dann geht man raus und sagt, naja, war wieder nix.
Ja.
War genau. Mal nix. So ist es. Und diese Spannung zwischen dem, was so organisch wächst und was sich in der professionellen Inszenierung nicht ereignet, diese Spannung löst sich auf in dem dritten Abschnitt oder vielleicht Strophe, könnte man sagen. Großartig, großartig.
Ja, nach einer Stunde war alles vorbei.
Ja, das ist eigentlich noch der Gestus der zweiten Strophe, also eine gewisse
Erleichterung,
ermüdete Erleichterung.
Ja.
So, puh. So, aber dann.
Ja, und das Eigentliche ist dann plötzlich draußen, aber auch das ist ohne Absicht. Wind und Licht, die alten christlichen Symbole, nicht? Wind und Licht sind plötzlich spürbar und irgendwas in ihm hat eine Verbindung. Also als würden Wind und Licht etwas aufdecken und erfrischen. Und als wäre er durch diese Stunde vielleicht bereiter, etwas in ihm ist bereiter, das zu sehen und die Unterseite der Blätter zu sehen. Vielleicht als vorher bereiter.
Genau. Ich lese es uns nochmal. Draußen lag ein unerwartet helles Licht über dem See und ein Wind kam auf, der mich die Unterseite der Blätter sehen ließ. Totale Verwandlung aus diesen engen Bänken, diesem bibbernden, dieser komischen Figur da vorne.
Dieser Lustlosigkeit, ja, dann.
Ist es eine mystische Szene.
Genau. Und auch den Ursprung dieser Szene weiß man nicht. Und das gefällt mir.
Ja, warum plötzlich dieses Jahr?
Also das heißt, durch das ganze Gedicht zieht sich wie ein roter Faden ein Geschehen, auf das niemand Zugriff hat. Niemand. Und das finde ich groß. Und das nennt, der neudeutsche Pfarrer nennt das Mystik. Ich glaube, auch die anderen Sachen, die ich vom Krüger kenne, da gibt es viele solche solcher Momente, die er versucht zu greifen. Mhm. Und er hat eben die Größe zu sagen, ich greife es nicht, ich benenne es auch nicht, aber ich sehe es, ich spüre es auch.
Ich lasse es euch mitsehen.
Und das ist, ich lasse es euch mitsehen und das ist ein Gestus, den ich als Pfarrer und auch als Ausbilder für Pfarrpersonal, auch für Gottesdienstpersonal versucht habe zu vermitteln. Deutet an, behauptet nicht so viel, macht nicht so, trichtert den Leuten nicht so viel ein, sondern haltet die Räume offen. Lasst die Schwingungen zu, deutet mehr an, als dass ihr ausdeutet. Lasst die Leute in Ruhe. Sie wissen schon selbst, wo sie hinwollen oder wo es mit ihnen hin will. Das ist mir nicht gelungen, würde ich sagen, aber ich habe es versucht. Das
ist ein Ansatz, der mir gut gefällt, muss ich sagen. Genau. Friedemann, du hattest ein Bibelwort dafür. Ja.
Ich habe ein Bibelwort dafür gefunden, das steht im 2. Petrusbrief und das, ihr werdet merken, dass das knüpft an dieses Lichtmotiv an, aber auch daran, dass du es nicht machen kannst. Das geht, es ist ein bisschen länger, geht so, wir haben das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Hm. Also ich finde, das nimmt wahnsinnig Fahrt auf, dieser Vers mit dem Licht, das an dunklem Ort scheint. Und ich finde, diese Spannung ist in dem Gedicht gut verortet. Also, dass da etwas aufleuchtet, aber dass da auch wirklich finstere oder sagen wir trostlose Flecken sind, macht aber nichts, weil am Ende geht es ja ins Licht hinein, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Kannst du wohl nicht machen, aber kannst du darauf achten, ne? Das sagt dieses Wort, achtet darauf.
Nimm es wahr.
Ja, achtet darauf, dass es schon da ist. Und dass die Unterseite der Blätter, die schon da sind,
genau.
Die gibt's.
Muss man nur sehen. Sehr schön. Magst du noch einmal das Gedicht dazu lesen?
Gestern Abend ging ich, bitte frag nicht warum, in die Kirche im Dorf, hockte mich bibbernd zwischen die alten Leute in eine der engen Bänke und bewegte meine Lippen, als hätte ich mitzureden. Das war ganz leicht. Schon nach dem ersten Gebet, wir beteten auch für dich, wuchs mir die Maske des Guten übers Gesicht. Vorne pickte der alte Pfarrer, ohne eine Lösung zu fordern, wie ein schwarzer Vogel lustlos im Evangelium, schien aber nichts zu finden, uns zu verführen. Kein Leitfaden, kein Trost. Nach einer Stunde war alles vorbei. Draußen lag ein unerwartet helles Licht über dem See und ein Wind kam auf, der mich die Unterseite der Blätter sehen ließ.
Wunderbar.
Vielleicht nur als letzten Satz noch, das ist ja ein Brief, also der wendet sich mit diesem kleinen, mit dieser Miniatur an jemandem, an mich zum Beispiel. Und erzählt es mir, wie als wollte er es teilen, als wollte er konspirativ mit mir, absichtslos, freundlich, aber konspirativ mit mir teilen, was wir beide gemein haben. Und das ist ihm gelungen. Also mit mir ist ihm das gelungen.
Du bist der erste Adressat. Ich habe auch nochmal gedacht, jetzt fangen wir wieder an. Aber ich will es einfach nur mal sagen, Thomas, es könnte auch ein Brief an Gott sein, der hier ja kein Wort findet.
Ah ja.
Aber habe ich auch mal gedacht. Also mit diesem Staunen über das, was gelingt, erzähle ich dir ewiger mal, was mir passiert ist.
Ja.
Aber however, lieben Dank, super vielen Dank, Thomas, für dieses Gedicht. Ich will auch einmal sagen, herzlichen Dank an Michael Krüger. Den haben wir gefragt, ob wir das Gedicht hier zeigen dürfen. Und er hat gesagt, macht mal bitte. Und lieben Gruß nach München.
Ja.
Toll.
So, now to something completely different, würde man sagen bei Monty Python. Jetzt kommt eine völlig andere Farbe in unser Seelenfutter. Der Expressionismus. Else Lasker Schüler hält Einzug bei uns. Und wir haben sie schon ein paar Mal bei hier im Seelenfutter vorgestellt. Wie kann es auch anders sein? Sie ist uns eine gute Freundin geworden, Friedemann, oder? Mit ihren Texten.
Gehört eigentlich zum Inventar.
Absolut. Die wichtigste expressionistische Dichterin, kann man sagen, im deutschsprachigen Raum. Vielleicht ganz kurz, nur 1869 in Wuppertal-Elberfeld. Ich als Nordrhein-Westfalen weiß genau, wo das liegt. Geboren ist dann nach Berlin gezogen mit ihrem ersten Mann Anfang des 20. Jahrhunderts und ist dort sozusagen aufgesogen worden von der Berliner Avantgarde, von diesem wahnsinnigen Spirit, den sie da vorgefunden hat, und hat sich selber immer als Kunstwerk gesehen und ihre Kunst gelebt. Also es gab nichts Zufälliges, nichts Beiläufiges, nichts Unausgesprochenes bei ihr. Bei ihr war alles expressionistisch und sozusagen laut und auf den Punkt.
Und da kann man auch sagen, Susanne, da betreten wir jetzt wirklich das andere Spielfeld im Gegensatz zu dieser großen Absichtslosigkeit.
Genau, ganz genau. So ist
im
es.
Im Brief.
Viel Intention,
ja. Absolut. Sie und sie war tief religiös. Sie war Jüdin, hat aber jede Dogmatik abgelegt. Und sich auch sehr stark mit christlichen und muslimischen Texten und Traditionen beschäftigt. Sie hat selber mal ihre Spiritualität als transkonfessionell bezeichnet. So, also sie spricht aus, sie hält nicht hinterm Berg, egal mit was. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, stammt aus einem Liederzyklus, den sie Gottfried Benn gewidmet hat. Gottfried Benn, 17 Jahre jünger, hat sie mal bezeichnet als Deutschlands größte Lyrikerin. Ob die beiden ein Liebesverhältnis hatten, weiß man nicht. Was man weiß, ist, dass sie sich begegnet sind und dass sie ins Schwärmen geraten sind füreinander, haben sich gegenseitig in ihren Gedichten zitiert und angesprochen, auch Briefe geschrieben. Und sie nun eben diesen Liederzyklus, dem sie eben gewidmet hat, 11 Gedichte, veröffentlicht 1917. Vielleicht noch ganz kurz, sie selber starb 1945 an einem schweren Herzinfarkt in Jerusalem, wurde von den Nazis wirklich vertrieben, ihre Staatsbürgerschaft aberkannt und ist auf dem Ölberg beigesetzt. Und das Gedicht, das ich von ihr mitgebracht habe, das geht so. O Gott, überall nur kurzer Schlaf, im Mensch, im Grün, im Kelch der Winde. Jeder kehrt in sein totes Herz heim. Ich wollt, die Welt wär noch ein Kind und wüsste mir vom ersten Atem zu erzählen. Früher war eine große Frömmigkeit am Himmel, gaben sich die Sterne die Bibel zu lesen. Könnte ich einmal Gottes Hand fassen oder den Mond an seinem Finger sehen? O Gott, wie weit bin ich von dir? Else Lasker Schüler.
Ja, wuchtig.
Wuchtig, ja. Wuchtig, wie sie wohl auch immer war, ja.
Und so ganz anders. War das dein Motiv, Susanne, dass du, wir haben ja erst das Gedicht von Thomas gelesen und dann unsere Texte gesucht. War der Kontrast dein Antrieb?
Ja, es war der Kontrast und vielleicht auch diese Absicht, die darin steckt, um vielleicht diese beiden Seiten einmal zu beleuchten. Also das, was Thomas gerade so schön sagte, diese Absichtslosigkeit bei Kröger, die Tatsache, dass jemand sozusagen in die Kirche geht, sich in diese Bänke setzt, gar nicht so genau weiß, was er hier eigentlich soll, aber möglicherweise war es draußen kalt und er dachte, ach, setze ich mich mal und dann gibt es diesen Gottesdienst und der ist ein bisschen dabei und es geschieht etwas mit ihm. Und hier ist eine Suchende, eine Flehende, die etwas offenbar verloren hat und sich nach etwas sehnt und absichtsvoll darum bittet und aber auch keinen Trost findet. Also ein bisschen wie am Ende der zweiten Strophe von Kröger. Diese Trostlosigkeit in diesem Gedicht hat mich sehr angerührt. Und es ist ein Moment der Verzweiflung, den man und des großen Gefühls, den ich gerne dazusetzen möchte, zu dieser Absichtslosigkeit und dieser Nonchalance, mit der das Gedicht von Kröger hier unser Seelenfutter begonnen hat. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich lese sie sehr, sehr unglaublich sehnsüchtig und verwoben mit ihrer eigenen Lücke, mit der eigenen Wunde, auch das tote Herz. Also das ist, da ist ein großer Verlust und sie kann überhaupt nichts Beiläufiges äußern dazu, weil Verlust ist Verlust und wenn man ihn erleidet und noch mittendrin genau. ist, dann geht da ist nichts
so
Beiläufiges.
Ist es. Sie ist mitten
da
im
kann
Gefühl.
Man nicht anders.
Ja, sie ist mitten in diesem Gefühl. Ja.
Ist eigentlich ein großer Schrei, ein tiefer Schmerzensschrei ist dieses ganze Gedicht. Es endet in oh Gott, wie weit bin ich von dir? Und das beginnt mit überall nur kurzer Schlaf. Jeder kehrt in sein totes Herz heim. Das ist wirklich trostlos, was sie empfindet. Mhm. Und das so getroffen und so präzise benannt. Überall nur kurzer Schlaf im Mensch, im Grün, im Kelch der Winde. Das ganze Sein ist mit dieser Schwere.
Genau, und es ist so, dass sie, finde ich, nach diesem eigenen Schmerz oder sozusagen nicht nur das Ganze nicht nur reduziert auf das, was sie selber empfindet, sondern sie geht ja weiter. Ich wollte die Welt wäre noch ein Kind und wüsste mir vom ersten Atem zu erzählen. Also sie macht das ein bisschen größer auf und fühlten sich nicht nur sich selbst verlassen, sondern hat auch das Gefühl, wirklich in einer Welt zu leben, die verlassen worden ist, die leer ist, die schutzlos ist. Früher war eine große Frömmigkeit am Himmel, gaben sich die Sterne, die Bibel zu lesen. Also auch diese Referenz an das, was früher war, dieser naive Kinderglauben, diese Vorstellung von dem Vater, der oben im Himmel wohnt, dem Mann im Mond, der mir die Hand reicht, all die Bilder, die dann sozusagen auftauchen, aber diese Zeit ist passé, die gibt es nicht mehr, die findet man im Moment
nicht mehr. Ja, und es wäre schön, wenn er mit allen zusammen noch einmal, mit der ganzen Welt nochmal anfangen könnte, nicht? Ich kann nicht umhin, 1917 an den ersten Krieg zu denken, der ja auch den vielen Menschen den Boden unter den Füßen weggenommen hat, auch durch die maschinelle Kriegsführung und so weiter. Also da kann man nicht ganz von wegsehen. Und trotzdem ist es ja ihre ureigenste Not.
Ja, dabei. Ja, genau. Es ist so.
Wie ein verstoßenes Kind, das zwischen Trümmern umherläuft.
Genau,
sowas.
Ganz genau. Und ganz genau. Und dann eben wirklich dem beraubt ist, dem dem, der sie ihr Trost spendet und dem Glauben beraubt. Oh Gott, wie weit bin ich von dir? Und sicher können wir das kann man sehr gut, finde ich, auch in diese Zeit stellen. Aber wir wissen, worüber sie spricht. Also es ist, auch wir leben wieder in, also man weiß einfach, was sie meint. Und zumindest mir geht es so, dass ich mir manchmal auch wünsche, ach, könnten wir doch wieder zurückgehen in einen Zustand, in dem wir all diese Grausamkeiten nicht erfahren mussten. Das ist natürlich auch ein Stück weit fast naiv. Aber ich kann ihren Wunsch danach, diese Sehnsucht nach dem Heilen, die kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, und das ist, also ich finde das naheliegend und verständlich, dass dieser Wunsch nach Regression helfen könnte in dem Schmerz. Aber ich will noch mal auf den Text gucken. Also naheliegend wäre eigentlich, oder dann vielleicht auch ein bisschen banal, ich wäre noch mal ein Kind. Aber sie schreibt, ich wollte die Welt wäre noch ein Kind. Das Ganze, also alles, was mich umgibt, könnte in diesen Zustand der Unschuld nochmal eintreten. Und daran könnte ich teilhaben, das wäre viel größer, als wenn ich mich selbst in die Sicherheit einer kindlichen Unschuld retten könnte. Was ich toll finde, ist dieser Griff auf eine frühere Zeit, in der eine große Frömmigkeit am Himmel war. Also da ist sie einfach eine so geniale Wortmalerin. Die Sterne gaben sich die Bibel zu lesen. Also das hat eine große kosmische Harmonie, von der sie weiß, aber auf die sie keinen Zugriff mehr hat. Und das betrauert sie
so. Nach der sie sich so sehr sehnt, eigentlich immer in ihrem ganzen Werk. Also das zieht sich ja schon durch, dieser Wunsch nach dem Heilen und nach diesem kosmisch Ganzen.
Das ist wie eine Verstoßene, auch ein bisschen wie eine, die rausgeschickt wurde aus dem Paradies oder die der man es weggenommen hat. Mhm. Aber damit, ich finde, sie trifft auch etwas in mir, der ich nicht mehr so naiv, nicht mehr die Dinge so nehmen kann, wie ich sie mit 20 genommen habe oder mit 6. Also das kenne ich schon auch. Man wird ja desillusionierter oft, also ich jedenfalls, kann das schon verstehen, nicht mit dieser Dramatik, gar nicht. Aber man wird schon um viele Illusionen ärmer, die einen auch mal getragen haben und die gehalten haben. Und dann denkt man immer, da war doch was, das war doch gut. Und jetzt ist es weg.
Genau, man fühlt sich ein Stück schutzloser. Und diese Schutzlosigkeit bei ihr, die finde ich in diesem Text. Und da finde ich mich auch sehr wieder, ja.
Mhm. Ja. Das Ganze fließt dann in die letzte Zeile, oh Gott, wie weit bin ich von dir? Und da muss ich so denken an das Psalmwort, das Jesus in den Mund gelegt wird. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also dieser wirklich Nullpunkt und gleichzeitig ja eine Spannung drin von Entfernung, wie sie das schreibt, oder Verlassensein im Psalm, und gleichzeitig Anreden. Also das ist ja auch ein bisschen verrückt. Wenn ich so weit bin von Gott, dann kann ich gar nicht mehr rüberrufen. Aber das geht dann doch. Es bleibt ein Kontakt. Und wenn es der in Schmerz, Anklage und Sehnsucht ist, aber es bleibt eine Verbundenheit.
Ja, während sie aus der Umlaufbahn fliegt, rausfliegt.
Genau, sie hat sich ja nicht abgewandt, sondern sie ist, ich finde das Bild der Verstoßenen, Thomas, ganz schön. Sie hat sich ja nicht abgewandt, sondern die Umstände sind so, dass es ihr fast unmöglich ist. Ja, also die Welt hat die Unschuld verloren. Und das heißt nicht, dass die Welt sich abgewandt hat, sondern es ist etwas Fürchterliches geschehen, was den Kontakt fast unmöglich macht.
Ja, also verstoßen oder ausgesetzt. Ja. So, also so wie in Island die Kinder irgendwo in der Wildnis ausgesetzt werden und dann sieh mal zu, so eine trostlose Einsamkeit. Und bei alledem findet sie noch den sie das zurufen kann. Thomas, du hast ein Bibelwort, das du dazu stellst, hat auch eine Spannung dazu, ne?
Ja, es ist eigentlich das, es ist ein Trostwort, was ich in, also die, sie hat ja die Vorstellung, wo ist das Heil? Sie hat es ist figürlich, es ist ein Kosmos, es ist ein Dom, ein kosmischer Dom, in den sie nochmal hineintreten möchte. Und das ist nicht mehr zu haben. Und das Gegenwort, würde ich sagen, ist das Wort, das aus dem brennenden Dornbusch, dem Mose, kommt. Als er fragt, wo bist du, wer bist du, sagt die Stimme, ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Das ist das Wort der Gegenstandslosen, also der völlig entbilderten Gottesvorstellung. Da fasst sich niemand mehr an die Hände und die Sterne lesen auch die Bibel nicht, sondern es ist einfach nur noch pure Präsenz. Und das wäre für mich der Zielpunkt dieser Sehnsucht. Also nicht nach zurück, sondern durch den Nullpunkt durch, dahin in diese Gegenstandslosigkeit, bis man das Gefühl hat, er ist da, aber mitten im Ausgesetztsein da.
Das ist der Schritt weiter, ne? Den sie dann vielleicht nachgeben
muss. Das ist der Schritt weiter. Ich bin nicht derjenige, der Frau Lasker-Schüler das zu empfehlen hat, aber es wäre mein Weg oder war mein Weg auch. Ich verstehe diese Kummer an, dass die Gegenstände mir zerfließen und dass die Vorstellungen mir zerrinnen, den Nullpunkt zu erleben und zu gucken, was kommt jenseits. Das habe ich erlebt. Also das kann ich schon verstehen.
Sehr schön. Ja, und Thomas, das machen wir ja hier nie, dass die Bibelworte noch eine Empfehlung oder Deutung geben oder eine geistliche Umarmung des Textes, sondern dass wir einfach daneben stellen, wohin es uns führt. Und das finde ich, wenn es für dich, für euch beide, so wie ihr darüber gesprochen habt, der Schritt weiter ist, damit kann ich viel anfangen.
Dann lese ich noch einmal das Gedicht dazu.
Lies es nochmal.
Oh Gott, überall nur kurzer Schlaf, im Mensch, im Grün, im Kelch der Winde. Jeder kehrt in sein totes Herz heim. Ich wollte die Welt wär noch ein Kind und wüsste mir vom ersten Atem zu erzählen. Früher war eine größere Frömmigkeit am Himmel, gaben sich die Sterne die Bibel zu lesen. Könnte ich einmal Gottes Hand fassen oder den Mond an seinem Finger sehen. Oh Gott, wie weit bin ich von dir? Ja. Gerne.
Danke.
So, Susanne, und jetzt klicke ich noch einen Text dazu. Eieiei, das ist eine Reise heute. Heinrich Dietering, das Gedicht heißt Am Rand der Fahrbahn. Das stammt aus dem neuesten Gedichtband von ihm, heißt An der Nachtwand. 2023 ist es rausgekommen. Ich habe das hier bei mir liegen, kleines, sehr schön gemachtes Bändchen mit einer feinen Widmung des Autoren, denn wir haben uns in Husum gesehen bei einer Lesung und der hat gesagt, ihr dürft die Texte lesen.
Ja,
das
danke.
Freut mich sehr, lieber Herr Dietering. Ein paar Worte, wir haben im Oktober schon mal einen Text von ihm gehabt. Vielleicht erinnert sich die eine oder andere davon. Er ist in Neumünster groß geworden, hier ganz in der Gegend. 1959 geboren und ist dann Forscher und Lehrer geworden, Professor für Literaturwissenschaft in Göttingen an der Uni und Übersetzer und eben ein Lyriker mit einer ganz feinen, beschreibenden Sprache. Viele wunderbare Lyrikbände geschrieben, hat eine besondere Beziehung zu Husum, muss ich sagen. Husum, die Stadt von Theodor Storm. Bis vor ein paar Jahren war er Präsident der Theodor Storm Gesellschaft und er ist halt immer mal wieder hier, nicht zuletzt, um seinen letzten Gedichtband vorzustellen. Ein politisch sehr wacher Geist. 2019 hat er die Streitschrift geschrieben, was heißt hier wir zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten. Das ist ein richtig guter Text und leider völlig zeitlos aktuell und sozusagen stets wieder zu lesen. Hat zahlreiche Preise gewonnen, Heinrich Detering, für sein wissenschaftliches und lyrisches Schaffen. Er ist auch einer, der viele Preise zuerkennt, arbeitet in vielen Jurys mit, das ist ganz spannend zu lesen. Und hat seine protestantische Heimat, die er in Neumünster gefunden hat, verlassen und ist zum Katholizismus konvertiert, gehört zum Zentralkomitee der Katholiken und ist in einem geistlichen Amt, in einem ehrenamtlichen geistlichen Amt seit 2019 geweiht als ständiger Diakon am Hildesheimer Dom. Ein wirklich spannender Lebensweg und ja, und von ihm dieser Text, der heißt, er hat den Titel Am Rand der Fahrbahn. Dies alles, sagst du, habt ihr mir getan. Aber die haben dich gar nicht erkannt. Nicht mal an dich gedacht in der Eile. Wir dagegen hielten still, warteten ab, weil niemand aussah wie du, weil wir dich vor allem nicht verwechseln wollten. Wer hätte je gedacht, dass du da warst, die ganze Zeit vor unseren Augen, dass du da warst vor unseren Füßen? Offen gesagt hast du ausgesehen wie ein Niemand, wie Tier, wie Unrat, am Rand der Fahrbahn wie der letzte Dreck. Und nun liegen wir dir in den Ohren mit unserem Gejammer, mit Heulen und Zähneklappern am Rand der Fahrbahn, damit du uns nun tust, was wir dir nicht getan haben. Heinrich Detering. Hm. Na, was sagt ihr?
Ja.
Ja, ich habe meine erste Assoziation ist gerade mit dem Ende. Es ist so ein, es ist ja ein stark moralisierendes Ende. Jetzt liegen wir dir in den Ohren mit unserem Zähneklappern, mit unserem Gejammer und dem Geheul und erwarten, dass du nun das tust, was wir dir nicht getan haben. Also Klammer auf, Klammer zu, wie können wir eigentlich nur? Und so ein bisschen, wenn man das jetzt nach der Else liest, Else Lasker Schüler liest, ja, oh Gott, wie weit bin ich von dir, was erwartest du oder was erwarten wir? Wenn wir nicht aufmerksam waren, wenn wir nicht gesehen haben, was immer da war, das finde ich ganz faszinierend, also das finde ich das Faszinierende, oder sagen wir so, das ist das, was mich am stärksten gerade anspringt an diesem Text, das Ende dazu, dieses Moralisierende.
Und ich bräuchte es nicht, sage ich ganz ehrlich. Mir ist es dann, als wäre es die Kurve in der Kirche so, dass man dann doch auch am Ende verstehen soll, dass man selber schuld ist. Ich habe die ersten vier Abschnitte, du alles sagst, was ihr mir getan und so weiter. Wir haben dich nicht erkannt, wir haben nicht mal an dich gedacht. Das wird sehr, sehr sorgfältig, werden wir rübergeführt, aber wir hingegen warteten und so und wollten dich nicht verwechseln, wir waren achtungsvoll und dann kommt die ganze Zeit, warst du da? Das ist der nächste Schritt. Also schrittweise werden wir so hineingeführt in unsere Blindheit und offen gesagt, hast du ausgesehen wie nix oder wie Unrat und so. Das ist, an diesem Zustand der Erkenntnis anzukommen, das finde ich groß. Also da komme ich die ganze Zeit mit. Und dann wird mir gesagt, und nun liegen wir dir in den Ohren. Ich nicht. Also ich liege nicht in den Ohren. Das, für mich stimmt das einfach nicht. Aber ich bin jetzt ganz subjektiv und gemein. Ne? Ich bin aber bis zum letzten Dreck, war ich sehr aufmerksam und habe gedacht, ja, da hast du recht. Ich fühle mich, da fühle ich mich ertappt. Aber jetzt wird mir gesagt, jetzt liegen wir dir in den Ohren und wir erwarten, dass du etwas tun sollst, was wir dir nie taten. Weiß nicht. Tut mir leid. Bin ich jetzt mal dagegen. Oder ich gehe nicht mit.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. So, dafür sind ja Gedichte auch da, glaube ich, solche Texte. Ja.
Aber jetzt trete ich natürlich anwaltlich hier auf, ihr Lieben. Also so lassen wir es nicht raus. Ich will mal sagen, was ich daran so mag. Also wir sind ja in diesem Text sehr nah an einer biblischen Rede von Jesus dran, aus dem Matthäus-Evangelium, einer großen Gerichtsschau, wo Menschen erfahren, dass sie zu den Guten und Geretteten gehören und Menschen erfahren, dass sie zu den Verlorenen gehören und beide wissen nicht warum. Es ist ein großes Verwirrspiel, das da aufgezogen wird und es wird aufgeklärt, ihr habt mir geholfen und ihr habt es gar nicht gewusst, ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt mich besucht im Gefängnis, ihr habt mich aufgenommen als Flüchtlinge und dabei habt ihr euch selbst gerettet und die anderen erfahren das Gegenteil. Und in genau dieses Verwirrspiel gerate ich rein, wenn ich das Gedicht lese. Da gibt es also welche, die haben das an ihn getan, ihn aber gar nicht erkannt, nicht mehr dran gedacht in der Eile. Okay, so weit, so gut. Wir aber dagegen, und das, da sind wir alle noch beieinander, ist großartig. Wir dagegen hielten still, warteten ab, weil niemand aussah wie du. Wir wollten dich nicht verwechseln. Also die haben es ja irgendwie auch gut gemeint, aber leider irgendwie vermurkst.
Ja, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das ist immer.
Ist nicht gut gemacht. Also der Zug ist vorbeigefahren und sie haben es nicht gemerkt. Und das Ganze gerät in eine gewisse Empörung. Offen gesagt hast du ja auch ausgesehen wie ein Tier, wie ein Unrat, wie ein Dreck. Also so weit nimmt es uns mit in das Bild und dann bleibt es stehen und ich finde es nicht, also weder moralisierend noch keulenartig, sondern es bleibt in dieser Erschütterung stehen von Menschen, die gar nicht gemerkt haben, wie sie ihr Lebensziel verfehlt haben. Und diese Erschütterung bedeutet ein aufflammender Schmerz, ein Heulen und Zähneklappern. Und eine große Bitte, ihnen möge Gnade widerfahren, weil verdient haben sie es nicht, dass ihnen getan wird, was sie eben ihm nicht getan haben. Und wir hatten eben bei Else Lasker Schüler das Bild, dass sie in so einem großen Bild aus der Kurve geflogen ist und ausgesetzt sind. Und hier sind es Menschen, die erkennen, dass sie mit ihrem eigenen Leben sich ins Abseits gestellt oder aus der Kurve geflogen sind. Und das Drama ist groß und das Drama braucht auch ein großes Bild am Schluss. Deswegen bleibe ich drin im Gedicht, Thomas, und schalt noch nicht ab,
aber was ich schon bemerkenswert finde, ist ja dann doch die sozusagen vorletzte oder vorvorletzte Strophe, offen gesagt, hast du ausgesehen wie ein Niemand, ein Tier, wie der Unrat, am Rand der Fahrbahn, wie der letzte Dreck. Ja, was hat man denn erwartet? Also die Erwartungshaltung war offenbar eine andere. Wie soll er denn herkommen? Gewandt in Purpur. Also finde schon, dass, das glaube ich auch, dass, bin ich mir nicht sicher, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Detering das so explizit ausformuliert, weil es genau das ist, worüber man hinwegsieht. Und das liegt auch an einem, das ist eine Wahl, die man trifft. Da ist etwas, das sieht aus wie nichts, das ist Unrat, dem würdige ich keines Blickes. Also das ist ja, ich hatte ja die Wahl, dorthin zu schauen. Ich habe es aber nicht getan, weil ich es abstoßend fand. So wie er das
beschreibt. Ja, und das Entscheidende geschah in meinem Rücken, würde ich fast sagen. Also ich habe immer eine ganz bestimmte Richtung gehabt. Also damit kann ich viel anfangen und sagen, ich habe in eine bestimmte Richtung geguckt und ich habe in bestimmten Reichtümern, in bestimmten Auftritten, in bestimmten Möglichkeiten die Chance gesehen. Aber ich habe sie nicht vermutet, da wo neben mir jemand Schmerzen hat oder so etwas. Das, damit kann ich auch richtig viel anfangen. Das, so habe ich mich auch schon verlaufen auf diese Weise. Das kann ich wirklich einsehen.
Ja, aber es ist, genau, aber es ist eben eine Wahl, die ich getroffen habe. Ja, so. Und nee, ich will das gar, ich will, auch das will, muss man gar nicht werten, aber es ist eine Wahl, ja, die man getroffen hat. Ja.
Genau, das Leben ist ja voller Entscheidungen. Und in dieser großen Jesus-Rede, Matthäus 25, heißt es, und nachher wird gewogen, und da wird nicht gewogen, was du gewollt hast, sondern was dann tatsächlich aufgegangen ist. Und da sind Leute mit guten Absichten grandios gescheitert und welche, die einfach getan haben, was zu tun war, haben gar nicht gewusst, dass sie auf der richtigen Seite liegen. Das ist natürlich ein unglaubliches Risiko für uns reflektierte Menschen, die wir uns bestimmt ordentlich Gedanken machen, was ein gutes Leben ist, zu ahnen, es könnte
in meinem Rücken ganz sein, es könnte die Wahrheit
sein. Ja, es könnte ganz schön verwirrt sein und also auch in dem vermeintlich gut tun, also Gutmensch ist ja irgendwann mal ein Schimpfwort geworden, damit will ich aufpassen, aber sozusagen in dieser Haltung eines moralisch einwandfreien Lebens bleibt natürlich immer noch der blinde Fleck der Verachtung für diese und jene Menschengruppe da.
Ja, und wenn ich es jetzt
gnadenlos aufgedeckt.
Das ist ja nicht nur für die eigene Biografie von Relevanz, sondern das, was wir im Augenblick mit dem Klima und so erleben, das ist ja der blinde Fleck unserer Eroberungssucht. Also wir haben durch die Weltbewältigung haben wir unendlich viel auch Wohlstand, ist auch viel Wohlstand erzeugt worden und es geht der Welt insgesamt, das sagen alle, besser. Also es ist nicht mehr so viel Verhungerte, nicht mehr so viel Tod, aber auf Kosten von etwas, was in unserem Rücken passiert ist, dass wir mit der Natur, dass wir nicht Teil der Natur waren, sondern sie missbraucht haben.
Genau, es geht den Menschen besser, nicht der Welt, ne? Das ist der Unterschied vielleicht, ja.
Richtig, genau. Und das fällt uns auf die Füße und da kann ich mir auch vorstellen, dass uns das demnächst das Jammern noch kommt, also wenn die Sandstürme hier über uns gehen oder über andere und so. Und ich kann das Gedicht verstehen in dem Kontext dieser biblischen Stelle, denn die redet von nichts anderem. Die macht genau den gleichen Duktus. Da wird Jammer und Heulen sein. Es legt im Grunde diese Bibelstelle aus, paraphrasiert sie in
anderer Weise. Macht sie expliziter,
Aber auch macht sie expliziter, aber auch schon diese Bibelstelle ist mir immer auf die Nerven gegangen. Weil ich dachte, mein Gott, was soll dieses Drama? Kann man es nicht auch ein bisschen anders sagen oder ein bisschen einfacher sagen?
Aber Drama ist durchaus auch manchmal legitim. Also da muss ich jetzt auch muss ich ihm auch mal beitreten, beispringen.
Du bist ein Theatermensch, Thomas.
Ja, ich weiß. Man muss ganz große Kontraste aufmachen, damit alle sich fürchten.
Man muss ja gar nichts, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja,
Welches Bibelwort hältst du dazu?
Ich bin im Alten Testament fündig geworden, im Buch Nehemia, beim Gang um die Mauer Jerusalems, Kapitel 9, Vers 31. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Am Ende ist er da. Also auf Barmherzigkeit kann man hoffen.
Ja, das tut gut.
Ja.
Und das ist ja die Quintessenz, damit du uns nun tust, was wir dir nicht getan haben. Das ist Barmherzigkeit.
Ja.
Und sehr schön.
Bitte,
sehr schön. Ich lese uns doch mal das ganze Stück. Am Rand der Fahrbahn. Dies alles, sagst du, habt ihr mir getan, aber die haben dich gar nicht erkannt, nicht mehr an dich gedacht in der Eile. Wir dagegen hielten still, warteten ab, weil niemand aussah wie du, weil wir dich vor allem nicht verwechseln wollten. Wer hätte je gedacht, dass du da warst, die ganze Zeit vor unseren Augen, dass du da warst vor unseren Füßen. Offen gesagt hast du ausgesehen wie ein Niemand, ein Tier, wie der Unrat, am Rand der Fahrbahn wie der letzte Dreck. Und nun liegen wir dir in den Ohren mit unserem Gejammer, mit Heulen und Zähneklappern am Rand der Fahrbahn, damit du uns nun tust, was wir dir nicht getan haben. Heinrich Detering.
Von einem pickenden Pfarrer, von lesenden Sternen und von der Bitte am Fahrbahnrand. Das war unsere Jubiläumssendung. Seelenfutter 200 Folgen haben wir bisher gemacht. Danke, Thomas, dass du dabei warst. Es war wirklich ein Fest und eine große Ehre, mit dir über die Texte sprechen zu dürfen.
Ich danke euch.
Es hat großen Spaß gemacht. Und
ja. Das finde ich auch ganz wunderbar. Und was für ein Aufschlagsgedicht von dir. Es hat uns alle ordentlich in Stimmung und in Wallung und in tiefe Abgründe gestürzt. Ja, ne? Susanne, dazu was zu finden, das hat uns echt cool herausgefordert. Ich trinke jetzt gleich mein Wasser leer. Und wenn ihr Lust habt, schreibt uns zur Jubiläumsfolge eine Mail, seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns und auf die nächsten 200, oder?
So ist es. Zum Wohl, Prost dabei und bis nächste Woche. Ich bin wieder da. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.